bin überzeugt, dass der zweite Johannesbrief ein wichtiger Brief für unsere Zeit ist. Es handelt sich um einen Brief, der an die Gemeinden geschrieben ist, an die Gemeinden verfasst ist, dass die Gemeinden ihn lesen, ihn verstehen und auch in die Tat umsetzen. In diesem Brief geht es darum, dass es sehr unterschiedliche Theorien in der damaligen Zeit gab über Gott und die Welt. Sehr unterschiedliche Konzepte, Ideen und Philosophien traten in der Gemeinde auf, Prediger standen auf und haben ihre eigenen Gedanken geteilt, und so war das eine sehr spannende Zeit, eine sehr intensive Zeit für die damaligen Christen, für die frühe Kirche. Was ist eigentlich Wahrheit? Was ist das, was uns ausmacht? Was ist unsere Identität und wonach richten wir uns? Wie ist damit umzugehen, wenn sich widersprechende und sehr unterschiedliche Glaubensüberzeugungen sich auf einmal an einem Punkt sammeln? Wie kann man mit diesen Dingen umgehen? Und was christliche Lehre, was christliche Glaubensüberzeugung war, das war in den damaligen Tagen nicht für jeden sofort klar. Dass jeder sofort sagen könnte, 1, 2, 3, das sind die wichtigen heiligen Eckpfeiler für unseren Glauben an Gott. Und wir befinden uns aus meiner Sicht in einer sehr ähnlichen Zeit, in einer sehr widersprüchlichen Zeit, wo sehr viele Gedanken kursieren und Gemeinde herausgefordert ist, herauszufinden, was ist das, was uns eint. Denn wir ringen schon seit vielen Jahren über sehr wesentliche Dinge. Wenn es über Gott geht, wenn es über unseren Glauben geht, wenn es um das Evangelium geht, die Gemeinde Jesu ist herausgefordert. Und wir europäischen Christen, wenn man die Augen öffnet, sind es auch. Wir sind auch herausgefordert. Ich erlebe immer wieder, dass Christen das erste Jahrhundert damals, als das Neue Testament geschrieben wurde, dass Christen diese Zeit etwas verklären. Da war damals noch alles gut, da war noch alles klar, man wusste, was es war. Man hatte ja schließlich die Apostel und somit konnten alle Christen irgendwie auf gleicher Spur laufen und hatten eine Einheit in ihrem Glauben. Aber ich glaube, wir verklären tatsächlich diese Zeit, denn es ist tatsächlich so. Die Apostel müssen in ihren Briefen, die sie an ihre Gemeinden adressieren, immer wieder Kurskorrekturen vornehmen. Und nahezu kein Brief im Neuen Testament ist davon ausgespart, um darüber mit den Christen zu verhandeln, was ist unsere christliche Identität, was macht uns aus, was ist uns heilig, was hat uns Jesus weitergegeben und wie setzen wir das jetzt im Miteinander fort. Und nicht ohne Grund setzt der Apostel Johannes im zweiten Johannesbrief gleich zu Beginn seines Briefes diese Wahrheit, dass Gemeinde auf Wahrheit angewiesen ist. Und ich möchte die ersten vier Verse aus dem zweiten Johannesbrief lesen. Hier bezeichnet sich der Apostel Johannes selber als Ältester und schreibt als Ältester der auserwählten Herren, das ist eine Art Codewort für die Gemeinde, die immer wieder als Frau oder Braut Christi auch beschrieben wird. Der Älteste schreibt der auserwählten Herren und ihren Kindern, also alle, die zu dieser Gemeinschaft, zu dieser Gemeinde gehören, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Die Liebe zur Wahrheit, so könnte man den ersten Punkt hier beschreiben, die Liebe zur Wahrheit ist ein wesentliches Merkmal der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Immer und immer wieder, allein in diesen ersten vier Versen, bringt Johannes den Begriff der Wahrheit. Wahrheit ist das, was uns Christen auszeichnet. Im ersten Timotheusbrief im Kapitel 3 bringt der Apostel Paulus das sehr pointiert auf den Punkt. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist Säule und Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist Säule und Fundament der Wahrheit. Sind wir uns das bewusst? Sind wir uns das als Gemeinde bewusst, dass wir als Christen in dieser Welt die Wahrheit verwalten? Dass es unser Auftrag ist, Zeugen von der Wahrheit zu sein? Dass das niemand anderes tun kann auf diesem Planeten, außer wir Christen. Nicht, weil wir irgendwie die Wahrheit selber aus uns herausbekommen, sondern weil Gott uns diese Wahrheit anvertraut hat und wir mit dieser Wahrheit umgehen und sie der Welt präsentieren. Aber wenn wir von diesem Maßstab her kommen, dass wir die Wahrheit verwalten und dass wir die Säule und das Fundament der Wahrheit sind, müssen wir uns fragen, was ist überhaupt Wahrheit? Und Johannes beschreibt es hier in seinen ersten vier Versen sehr deutlich. Johannes sagt, die Wahrheit wird erkannt, die Wahrheit ist in uns und die Wahrheit wird mit uns in Ewigkeit bleiben und wir werden in der Wahrheit wandeln. Also diese vier Punkte bringt er, die Wahrheit wird erkannt, die Wahrheit wird in uns sein, die Wahrheit wird mit uns in Ewigkeit bleiben und wir werden in der Wahrheit wandeln. Man könnte es so zusammenfassen, Wahrheit erkennen, Wahrheit wird verinnerlicht, sie ist in einem, sie lebt in einem und sie gestaltet dann auch unsere Lebensführung. Also das, was ich erkenne, was ich erfasse, erfasst wiederum mich und das gestaltet dann meine Lebensführung. Mein Lifestyle wird davon geprägt und man kann so weit gehen und sagen, dass aufgrund unserer Lebensführung als Christen die Welt erkennen kann, was Wahrheit ist. Das ist harter Tobak und das ist auch ein heftiges Ideal, denn ist das wirklich immer so? Aber das ist der Anspruch zumindest der neutestamentlichen Botschaft, der biblischen Botschaft, dass aufgrund unserer Lebensführung Menschen, die uns sehen, auf die Wahrheit eine Schlussfolgerung ziehen können. Unser Leben reflektiert die Wahrheit, die wir erkannt haben und die uns komplett durchdringt. Wenn man davon überzeugt ist, dass wir diese Wahrheit verwalten und dass man auch an uns Wahrheit erkennen kann, was Wahrheit ist, dann kann man natürlich jetzt die Frage stellen, ist es jetzt der Job vom Bundeskanzler, uns Christen immer bei einer schwierigen Frage anzurufen, denn auch sie müssen herausfinden, was ist Wahrheit, wie können wir mit den großen Herausforderungen, die unsere Nation hat und nicht nur unsere Nation, auch Europa und weltweit, da gibt es mächtig große Fragen. Muss jetzt der Bundeskanzler bei mir anrufen und sagen, hey Waldemar, ich habe da mal eine Frage, du bist ja Pastor, du verwaltest ja die Wahrheit, hast du gerade gepredigt und jetzt rufe ich dich mal an und frage dich, kannst du mir in dieser konkreten Situation helfen? Wenn wir davon reden, dass uns Christen Wahrheit ausmacht, dass wir die Wahrheit erkannt haben und dass sie unser Leben gestalten soll und wir sie auch verwalten hier auf diesem Planeten, dann bedeutet das nicht, dass wir als Christen die besten Besserwisser wären auf diesem Planeten. Wir haben nicht alle Antworten auf alle möglichen Fragen. Das ist nicht das, was Johannes sagen möchte und auch nicht das, was Jesus uns weitergegeben hat, wenn es um Wahrheit geht. Denn es gibt sehr viele Dinge, die wahr sind und richtig sind, von denen ich persönlich überhaupt gar keine Kenntnis habe. Mein Erfahrungshorizont, mein Bildungsgrad ist immer nur begrenzt. Da gibt es Koryphäen da draußen, die haben Dinge erkannt, die bleiben mir vielleicht bis in alle Ewigkeit verborgen, weil ich einfach nicht ihre Professur habe und nicht so tief eingedrungen bin in die Fachbereiche, in die sie eingedrungen sind. Wahrheit in der biblischen Sicht steht nicht für alle möglichen richtigen Dinge. Die ultimative Wahrheit ist etwas, was den Mensch erfasst und die er erfassen kann. Und das ist im biblischen Denkrahmen immer ein Beziehungsgeschehen. Das ist nicht etwas, was einfach eine Sache betrifft, sondern es geht um eine Person, die ich ergreife und die auch mich ergreift und in mir lebt und meine Lebensführung bestimmt und verändert. Darum ist es richtig zu sagen, dass Gott die Wahrheit ist. Wir haben Gott erkannt. Auch wenn ich vieles nicht erkannt habe in dieser Welt, kann ich, wenn ich Gott erkannt habe, dennoch sagen, ich habe die Wahrheit erkannt. Und die Wahrheit lebt in mir und ich bin ein Zeuge, ein lebendiger Zeuge dieser Wahrheit. Denn was uns die Bibel vermittelt ist, dass alles, was Gott ist, was er denkt, was er sagt, was er tut, all diese Dinge sind Wahrheit. So wahr alle möglichen Dinge auch sein können, die um uns herum wabern und leben, Gott selbst ist noch viel wahrer als das, was wir in der Welt erkennen können und für richtig erachten können. Denn der Schöpfer aller wahren Dinge ist in sich selbst vollkommen wahr und immer viel wahrer als alles das, was wir verstehen können. Wenn wir hier von der Wahrheit sprechen, dann sprechen wir hier davon, dass Gott der Wahre ist. Gott ist wahr. Er ist richtig. Er ist wirklich. Er ist echt. Er ist zuverlässig. Er ist treu. Er ist aufrichtig. Er ist ehrlich. Er ist vertrauenswürdig. All das finden wir in dem Begriff der Wahrheit. Gott persönlich ist Wahrheit. Und wenn wir dann durch die biblischen Schriften gehen, dann sehen wir, dass immer wieder von der Wahrheit die Rede ist und sie auch definiert wird, wer denn Wahrheit ist oder was Wahrheit ist. So lesen wir im Psalm 86 zum Beispiel, dass Gott ist groß an Wahrheit. In Johannes 14 wird Jesus als die Wahrheit bezeichnet. In 1. Johannes 5 lesen wir, dass wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben. Und an dieser Stelle müssen wir schon mal überlegen, hey, wir haben hier einen kurzen Zeugnis aus der Bibel geöffnet und sehen, die Dreieinigkeit ist gemeinsam in Wahrheit verbunden. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist Wahrheit. Wir lesen in Johannes 8, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat, die er von Gott gehört hat. Jesus spricht Wahrheit. Das bedeutet, dass was Gott sagt, entspricht seinem Wesen. Gott ist Wahrheit und das, was er redet, das, was an unsere Ohren kommt, was an unser Herz kommt, das, was er kommuniziert, ist ebenso Wahrheit, wie er selber Wahrheit ist. Und es entspricht das, was er sagt, der ultimativen Wahrheit. Darum, wer Gott ist und was Gott sagt, steht im absoluten Einklang und gehört unzertrennlich zusammen. Wir können nicht das, was Gott ist und das, was er sagt, trennen. Das würden wir auch im Natürlichen niemals tun. Denn wenn wir uns kennenlernen würden und du mich kennen möchtest, das, was in mir ist, das wirst du nur hören, indem ich es sage. Und so wurde auch Jesus gefragt, wer er denn sei. Durchaus das, was ich euch sage. Hört das, was ich sage, und dann werdet ihr die Wahrheit hören. Und diese Wahrheit kommt aus mir selbst, weil ich die Wahrheit in Person bin. In Johannes 17 sagt Jesus, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Und da haben wir es dann schon ziemlich konkret auch mit der Bibel, die wir in unseren Händen halten, zu tun. Gottes Wort ist Wahrheit. Und der Apostel Paulus in Epheser 1 bringt das noch einmal zugespitzt auf den Punkt, wie unter einer Linse, dass er sagt, dass das Evangelium das Wort der Wahrheit ist. Es ist wahr, dass die ganze Schrift, das gesamte Wort Gottes Wahrheit ist, alles, was Gott sagt. Aber das Evangelium sozusagen als ein Extrakt, eine Zusammenfassung der ultimativen Wahrheit, die wir in seinem Wort finden. Und Wahrheit ist für den Apostel Johannes wichtig. Das haben wir gerade in dem Brief gelesen. Und Johannes liebt die, die in der Wahrheit sind. Und er sagt, er freut sich über die, die in der Wahrheit wandeln. Die Wahrheit über Gott und das Leben aus dieser Wahrheit heraus ist das, was uns Christen und was uns auch als Gemeinde einen kann, verbindet und auch zusammenhält. Die Wahrheit über Gott und das Leben aus dieser Wahrheit heraus. Diese Dinge können uns zusammenhalten. Und das ist für uns in unseren Tagen maximal relevant. Weil wir fragen uns oft als christliche Leiter und Verantwortungsträger, was ist das, was uns wirklich einen kann? Was ist das, was uns wirklich zusammenhalten kann? Vor allem dann, wenn Krisen kommen. Vor allem dann, wenn es schwierig wird, wenn Bedrängnis kommt. Und so haben die vergangenen 2 Jahre mächtige Spuren hinterlassen bei uns Christen und auch in den Gemeinden. Und vieles ist auseinandergegangen. Man kann sich fragen, warum um Himmels Willen? Was waren denn die Fundamente? Worauf standen wir denn eigentlich, dass das, was an Not auf einmal auf uns zukommt, uns so auseinanderdividiert? Wer die einzigartige Verbundenheit erfahren möchte, die Gott wirken kann, der kommt am 2. Johannesbrief in unseren Tagen nicht vorbei. Geistlich gesunden Gemeinden muss es um Wahrheit gehen. Es muss uns wieder neu um Wahrheit gehen. Es geht nicht darum, dass wir als Christen uns versammeln und irgendwelche Optionen miteinander teilen, Meinungen uns von dem Pastor anhören oder seine Präferenzen. Dafür sind wir nicht zusammengekommen. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Ich muss wirklich sagen, es ist eine Katastrophe, dass wir Christen so sehr im Alltag damit beschäftigt sind, das gesamte politische Geschehen irgendwie zu kommentieren, vermeintlich, um relevant zu werden in dieser Zeit, aber vergessen dabei, die großen Wahrheiten über Gott und von Gott dieser Welt zu verkünden. Denn unsere Relevanz in dieser Welt ist nicht davon abhängig, ob wir unseren Senf auch noch dazugeben, sondern unsere Relevanz ist davon abhängig, ob wir die Wahrheit weitergeben, die uns anvertraut ist, die uns erfasst hat und nach der wir leben. Und so flüchten wir uns als Gemeinden lieber in Nebenschauplätze und spielen viel zu oft Nachrichtenmoderatoren, um dadurch irgendwie in unserer Gemeinschaft Einheit zu erzwingen. Mit Randthemen, mit Nebenthemen, mit Nebenschauplätzen. Aber das Feuer für die Gemeinde, das Feuer für die Kirche Gottes kommt alleine aus der Wahrheit Gottes. Wir können über viele Dinge sprechen, wir können über viele Dinge diskutieren, das hat alles seinen Platz. Aber das, was uns ausmachen muss, wenn Menschen von außen uns sehen, müssen sie sehen, wir reden über die großen Wahrheiten Gottes. Sie erfüllen uns und sie haben eine Praxis für uns und sind ein Segen für uns und ein Segen für diese Welt. Aber wenn wir verstummen, wenn wir diese Wahrheit nicht mehr bezeugen, wenn wir von dieser Wahrheit nicht mehr begeistert predigen, und das tun nicht nur Pastoren an den Kanzeln oder vor Kameras, sondern das tun wir in unseren persönlichen Beziehungen. Wenn wir nicht mehr von der Wahrheit sprechen, dann fehlt dieser Welt etwas und wir werden irrelevant. Wir werden irrelevant. Der zweite Johannesbrief verlangt von uns, Wahrheit über Gott und von Gott zu artikulieren, zu glauben, zu erfassen, zu erkennen, lieben zu lernen und so durchdrungen von ihr zu sein, dass die Wahrheit über Gott sich in unserer Lebensführung widerspiegelt. Das ist der Anspruch und das ist das, worum der Apostel Johannes so intensiv wirbt in diesen wenigen Versen, denn das ist ja wirklich nur ein sehr kurzer Brief, der auf eine Seite passt. Und die Gefahr besteht, in ein Gemeindeverständnis zu driften, das nicht mehr von Wahrheit geprägt ist, sondern am Ende des Tages von Beliebigkeit. Denn wenn wir die großen Wahrheiten, die auch Johannes in seinem Brief verkündet, wenn wir sie beiseite schaffen und es uns nicht zur Gewohnheit machen, über diese Dinge nachzusinnen, darüber zu sprechen und aus ihnen Kraft zu schöpfen, wenn wir das zur Seite tun, dann wird ein Vakuum entstehen und ein Vakuum wird nicht lange bleiben. Es wird kein Vakuum geben, weil andere Dinge werden es füllen. Und dann kann es dazu kommen, dass wir ein Gemeindeverständnis haben, was von Beliebigkeit geprägt ist. Und dann hört man auch solche Sätze wie, du kannst glauben, was du möchtest. Ich glaube das, was ich möchte. Und der andere glaubt wieder das, was er möchte. Hauptsache, wir sind alle irgendwie eins. Ja, auf welcher Grundlage eins? In welcher Hinsicht sind wir denn eins? Was ist es denn, was uns eins macht? Komm, lass uns doch einfach nur hier miteinander die Pluralität feiern. Lass uns die Diversität bejubeln und befeiern. Da muss ich sagen, ich kann das schon alles allmählich nicht mehr hören. Die Pluralität zu feiern und die Diversität zu feiern. Ich weiß nicht, woher man das bekommen hat, dass Jesus gesagt hat, dass das Ding ist, was uns eins macht. Damit ich nicht falsch verstanden werde. Wir können mit jedermann und jeder Frau eine gute und auch eine herzliche Gemeinschaft haben. Wir sind nicht diejenigen, die so die Hasser sind in unserer Gesellschaft und mit uns kann man sich nicht an einen Tisch setzen, nur weil man nicht die gleiche Überzeugung hat wie wir oder wie ich. Ich kann mit Menschen ganz unterschiedlichster Überzeugung Gemeinschaft haben und auch herzlich sein und auch freundlich sein. Denn selbst diejenigen, die die Wahrheit ablehnen und sogar hassen, waren Menschen, mit denen Jesus zusammen war, oder? Ist es nicht so? Jesus war ein Freund von Zöllnern und Sündern, die nicht in der Wahrheit standen, die weit weg, meilenweit entfernt waren von der Wahrheit. Und dennoch war Jesus da. Jesus hatte Gemeinschaft mit ihnen. Aber die Art von Gemeinschaft und herzlicher Verbundenheit, von der die Bibel hier spricht und die vom Geist Gottes gewirkt wird, ist nur in der Wahrheit möglich. Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen der Gemeinschaft, die ich mit einem x-beliebigen Menschen haben kann, und der Gemeinschaft der Kinder Gottes, die sich in der Wahrheit gründet und in der Wahrheit verwurzelt ist. Darum endet Johannes auch seinen Brief in den Versen 12 bis 13 folgendermaßen. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen ist. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Also hier so eine Art Tochtergemeinde, alles eine interessante Coachsprache. Aber es geht ihnen darum, ich möchte nicht länger schreiben, ich möchte mit euch gemeinsam sein. Warum? Damit eure Freude, damit unsere Freude vollkommen ist. Also wo Wahrheit geglaubt, geliebt und auch gelebt wird, ist Einheit und vollkommene Freude. Noch einmal, vollkommene Freude. Ist es nicht das, was wir uns wünschen? Ist es nicht das, was, wonach unser Herz sich sehnt, nach einer vollkommenen Freude? Und ich muss gestehen, ja, ich empfinde es ebenso, dass meine Freude erst dann vollkommen wird und zur Perfektion gelangt, wenn mein Freund und Weggefährte den größten Schatz gefunden hat, den er in diesem Leben finden kann. Wenn ich weiß, mein Gegenüber hat die Wahrheit erkannt, er hat Gott erkannt, Gott ist in seinem Leben, Gottes Wort lebt in ihm und gestaltet seinen Schritt, dann kann Freude vollkommen werden, bei aller Unterschiedlichkeit, die auch bleiben. Von Überzeugungen, von kulturellen Prägungen und Traditionen, hey, wir sind so unterschiedlich. Die Gemeinde Jesus ist auch so unterschiedlich, aber wir haben eine feste Einheit, ein festes Fundament. Und dort kann tatsächlich Freude vollkommen werden, denn das erhofft sich Johannes. Und ich glaube fest daran, dass das möglich ist. Und ich erlebe es auch. Ich erlebe es, dass wenn ich Menschen am Wegesrand kennenlerne, ich weiß teilweise noch nicht mal ihren Namen, aber wenn wir anfangen, über unsere Begeisterung für Gott und für Jesus und das Evangelium zu sprechen, da geschieht etwas mit uns, was allein der Heilige Geist in uns wirken kann. Und das ist so wunderbar, diese Dinge zu erleben. Aber immer dort, wo diese Wahrheit in Person nicht erkannt wird und nicht erfasst wird, dann bleibt meine Freude immer auch getrübt. Sie kommt nicht zu dieser Vollkommenheit, die Gott aber auf dem Herzen ist. Also Freude in der Einheit aufgrund von Wahrheit ist Johannes ein Herzensanliegen. Wahrheit ist essentiell für den Gemeindebau. Und doch scheuen viele Christen die Auseinandersetzung über die Wahrheit. In Glaubensfragen wird oftmals kein klares Profil mehr gezeigt. Und das Ergebnis ist, man versucht hilflos mit allen möglichen menschlichen Mechanismen und Methoden Gemeinde Gottes zu spielen, imitiert geistliche Gemeinschaft, da braucht man dann immer ganz viel Kaffee und Kuchen, damit die Leute auch bleiben, damit irgendwie Gemeinschaft initiiert wird. Und aus gut gemeinter Rücksicht werden grundlegende Wahrheit über Gott und sein Wort bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Hauptsache, wir halten diesen Laden irgendwie zusammen. Und ich frage mich, warum tun sich Gemeinden so schwer? Warum tun sich Gemeinden so schwer, Wahrheit von und über Gott zu verkünden? Wahrheit kann unangenehm sein. Wahrheit ist oft ungelegen, kommt nicht zur gelegenen Zeit. Eine wahrhaftige Konfrontation fordert mich heraus. Wahrheit konfrontiert und überführt. Wahrheit deckt Lüge, Falschheit und Betrug auf. Wahrheit tut weh. Wahrheit ist schmerzhaft. Wenn Gott mit seinem Licht in unsere Finsternis hineinleuchtet, dann ist das oft unangenehm für uns. Das ist etwas, was wir meiden. Wir wollen oft lieber in unserem Selbstbetrug verharren, anstatt konfrontiert zu werden, dass wir bislang irgendwie falsch gedacht haben, dass es da etwas gibt, was wahr ist. Und wenn das wahr ist und ich nicht auf dieser Seite stehe, dann ist hier Unwahres in meinem Leben. Und dieser Begegnung scheuen wir uns. Das wollen wir nicht. Auch in unseren persönlichen Beziehungen, da gibt es immer Menschen, die uns dann mit Wahrheit konfrontieren wollen und dann werden diese Menschen uns irgendwie lästig. Aber vielleicht sollen sie uns zum Segen sein. Und dass Jesus als Wahrheit in Person auf Erden wandelte, war auch damals für die Welt eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Denn Jesus hat alles in seinen Tagen in Frage gestellt, was die Menschen damals für wahr, richtig und auch heilig hielten. Also Jesus als zweite Person war ein absoluter Querulant, möchte ich mal sagen. Er, Überall, wo er aufgetreten ist, musste er das Denken verändern. Warum auch Paulus später sagt, wir müssen unseren Sinn erneuern lassen. Wir brauchen diese Erneuerung und dafür ist Jesus gekommen. Mit Wahrheit im Gepäck. Und es ist kein Wunder, dass die Wahrheit in Person irgendwann dann am Kreuz hängt und umgebracht wird. Also so schmerzhaft Wahrheit auch sein kann, der offenbarende Wirklichkeitsmoment von Wahrheit hat ein Ziel. Es soll nicht einfach nur Wahrheit gesprochen, Wahrheit geglaubt und gepredigt und ausgelebt werden, um weh zu tun und um Schmerzen hinzuzufügen. Das ist nicht das Ziel in sich selbst. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31 bis 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit, die wir erkennen, soll uns nicht verdammen und festknebeln und uns klein machen und runterdrücken, sondern das Licht, was in die Dunkelheit scheint, soll einen Befreiungsakt haben in meinem Leben. Ketten sollen gesprengt werden und ich soll zum Leben durchdringen, was Jesus für mich angeboten hat. Darum ist uns bei Offenbar auch Wahrheit so wichtig und keine relative Angelegenheit. Jesus will nämlich nicht, dass wir von Sünde und von Finsternis gebunden und gefesselt sind. Jesus will nicht, dass du in Sünde und Finsternis gebunden und gefesselt bist. Und wir wollen das auch, ich will das nicht. Auch wenn es eine harte Packung ist, Wahrheit von Gott zu hören und Wahrheit über Gott zu hören. Und wenn das voll gegen dem steht, was ich glaube, aber ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Gott will mich segnen. Gott will mich lieben und das tut er durch Wahrheit. Wir wollen als wahrheitsliebende Christen die Freiheit der Kinder Gottes wieder neu schmecken lernen, von der Jesus in Johannes 8 spricht. Aber ohne Wahrheit ist keine Freiheit möglich. Ohne Wahrheit keine Freiheit. Du willst Freiheit. Du willst die Freiheit der Kinder Gottes. Dann brauchen wir die Wahrheit. Und Jesus ist eindeutig. Wahrheit von Gott hat immer unmittelbare Auswirkungen auf unsere praktische Lebensführung. Es wird uns verändern. Und darum sagt ein Bibellehrer mit dem Namen Douglas Sean O'Donnell folgendes Wort. Die Kirche ist keine Gemeinschaft, in der du kommen kannst, wie du bist, bleiben kannst, wie du bist, tun kannst, was du willst und denken kannst, was du willst. Ich merke schon, wie an den Bildschirmen alle sich getriggert fühlen, vor allem von diesem ersten Wort, wie man kann nicht zu Gott kommen, so wie man ist. Aufgepasst, es geht hier um den gesamten Gedanken. Es geht hier um den gesamten Gedankengang. Kommen, wie ich bin, bleiben, wie ich bin, tun, was ich will und denken, was ich will. Die Gemeinde Gottes ist nicht so ein Ort, wo das geht. Und ich würde sogar hinzufügen, in Wahrheit gibt es keinen Ort auf dieser Welt, wo das greift. Wo ich einfach so sein kann, wie ich will. Wo ich einfach alles das machen kann, was ich möchte, wonach mir gerade lieb ist. Wenn wir einen wahrhaftigen Augenblick uns nehmen, dann gibt es diesen Ort in dieser Welt nicht. Denn wir sind Beziehungswesen und immer eingebunden in Gemeinschaft. Wir sind nicht unsere eigenen Herren und wir sind auch nicht komplett selbstbestimmt und autonom, wie wir das manchmal denken und glauben. Wenn ich einfach mal in meine Familie gehe, ja, da bin ich doch der Herr im Haus. Da kann ich doch die Regeln machen. Es ist besser, dass ich nicht all das tue, was ich denke, weil dann hätte das einen sehr, sehr negativen Effekt für meine Familie, die ich so sehr liebe. Aber ich weiß, wozu mein Herz imstande ist. Und ich kann nicht in meiner Familie einfach das machen, was ich will. Auch hier gibt es Verpflichtung, auch hier gibt es einen Rahmen, in dem ich mich bewege. Damit die Dinge fair ablaufen, damit Leben florieren kann. Ich bin ja nicht alleine in diesem Haus, sondern das sind Kinder mit Bedürfnissen. Da ist meine Frau, die Bedürfnisse hat. Auch ich habe Bedürfnisse und wir sind aufeinander angewiesen. Da gibt es Spielregeln, die wir brauchen. Und wenn wir aus unserem eigenen Haus gehen, hey, wir leben in einem Staat, oder? Gibt es da nicht Regeln? Ich bin doch nicht einfach autonom, dass ich einfach alles denken kann, was ich will und alles sagen kann, was ich will und ich bleibe so, wie ich bin und ich verändere mich nicht. Wenn ich einfach nur das tue, was ich will, dann wird meine Freiheit, meine, unbeschränkte Freiheit, die ich vermeintlich habe, sehr, sehr schnell eingeschränkt. Wenn ich hier durch Stuttgart einfach mit 200 Sachen mit meinem Smart, der kann gar nicht so schnell fahren, aber angenommen, er könnte es, wenn ich mit 200 Sachen durchfahre, weil ich sage, ich bin frei, ich mache das, was ich will, no, das geht so nicht. Und wie kommen wir dann auf die Idee, dass ausgerechnet in der Gemeinde Gottes, dass das ein Ort ist, wo Wahrheit nur noch relativ ist? Wo es keine heiligen Eckpunkte gibt, wo es keine Säulen, unverrückbare Säulen geben kann. Wir sind in der Gemeinde nicht die Bosse. Wir sind in der Gemeinde nicht die Chefs. Wir dienen einem König. Wir dienen einem Herrn. Und er liebt seine Gemeinde. Und er hat einen Plan für seine Gemeinde. Und er weiß, wie er diese Gemeinde zum Ziel führt. Und Gott hat als König einen absoluten Wahrheitsanspruch. Und das ist für uns gut, denn ohne Wahrheit gibt es keine Freiheit. Und weil die Konsequenzen so weitreichend für Johannes, dem Apostel, sind, dort, wo Wahrheit ist, ist auch Freiheit, warnt Johannes vor allen Einflüssen in der Kirche, die grundlegende Wahrheit leugnen. Ich lese aus 2. Johannes die Verse 7 bis 11. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Viele denken, Theologie, Lehre, Dogmen, warum beschäftigt ihr euch so viel damit? Das hat doch überhaupt keine Relevanz für mein Leben. Johannes ist sehr, sehr eindeutig in dem, was er schreibt. Wahrheit führt in die Freiheit. Das hat eine sehr, sehr praktische Komponente für uns. Und so haben wir gerade gelesen, ein falsches Denken über Jesus Christus führt unmittelbar in böse Werke. Haben wir es gerade gelesen? Ihr sollt nicht eins sein mit diesen Leuten, die solche Dinge glauben, weil ihr dann Anteil nehmt an ihren bösen Werken. Also das, was ich glaube, was ich erfasse, was mich durchdringt, hat immer Einfluss auf meine Art und Weise, wie ich handle. Theologie, Lehre, Bibellesen hat unmittelbar Einfluss auf unser praktisches Verhalten. Es gibt nichts Relevanteres, als über Gott gut nachzudenken und sich mit guten Gedanken über Gott füllen zu lassen. Und so könnte man sagen, ja, dort, wo der Heilige Geist wirkt, dort, wo die Lehre Gottes in mein Herz kommt, dann wird auch Geistliches produziert. Es ist ein Automatismus, der stattfindet. Aber dort, wo ich mich verabschiede von den Wahrheiten Gottes und fleischlich lebe, das ist immer auch ein Codewort in der Bibel dafür, dass ein Mensch so lebt, wie er einfach geschaffen ist, ohne Gott, in einer Distanzierung zu Gott. Dort, wo ich fleischlich lebe, was kommt dabei raus? Etwas Fleischliches. Was Gott nicht kennt, was Gott nicht gefällt, wozu Gott sich nicht stellen möchte. Und Johannes erkannte in seinen Tagen, dass insbesondere, er nennt es, die Lehre des Christus angegriffen wurde. Und er beschreibt es hier in diesen Worten, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Das ist eine große Wahrheit, die hier über Jesus gesagt wird. Dass Jesus Christus Mensch geworden ist, dass Gott Mensch wird und unter uns wohnt. Und die Situation von damals ist heute nicht anders. Die großen Wahrheiten, die Lehre des Christus, das, was über Jesus wahr und gut und heilig ist, wird auch heute hart bekämpft und ist im heftigen Diskurs. Und da kannst du von Anfang bis zum Schluss gehen. Sowohl die Inkarnation, also die Menschwerdung Gottes, wir haben es eben gerade gelesen, die Jungfrauengeburt, dass Jesus wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch ist, zu 100% in einer Person. Dass Jesus ein sündloses und vollkommen gerechtes Leben gelebt hat und zur Perfektion das Gesetz Gottes erfüllt hat. Dass Jesus am Kreuz das Sühneopfer war, das Lamm Gottes, was geschlachtet wurde, ist für unsere Schuld stellvertretend, damit wir leben können und Vergebung erfahren können. Die leibliche Auferstehung, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist und wirklich in echt lebt und nicht einfach nur ideell. Bis hin zur Himmelfahrt, dass er wieder zurückgekehrt ist und inthronisiert wurde und die Herrlichkeit bekommen hatte, die ihm zusteht. Und dass Jesus einst wiederkommen wird als Retter und als Richter, dass er Gericht halten wird. Und das sind alles so große Wahrheiten, die wir in der Lehre des Christus finden. Die sind absolut zentral für uns Christen. Aber sie werden in Frage gestellt. Sie werden angegriffen. Und sie werden uminterpretiert. Aber Jesus ist klar. In Johannes 18 steht er vor Pilatus. Und er sagt zu ihm: Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der mit ihr verbunden ist und in ihr steht, hört meine Stimme. Und was ist die Antwort von Pilatus? Es ist eine Antwort gefühlt aus dem 21. Jahrhundert. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Da kann die Wahrheit in Person vor einem Menschen stehen. Und wenn wir es nicht erkennen wollen, wenn wir es nicht lieb haben wollen, werden wir einfach nur dastehen und fragen: Was ist Wahrheit? Beliebigkeit. Beliebigkeit wird hier gepredigt. Und Johannes fragt uns durch diese Zeilen, indem er diesen Konflikt, der in den Gemeinden aufkam, unterschiedliche Ideen kommen auf über Gott, über Jesus Christus. Johannes fragt uns durch diese Zeilen: Was nützt dir diese fragwürdige Einheit mit Christen, die in die Unwahrheit über Jesus verbreiten? Und du damit in letzter Konsequenz nichts weniger verlierst als was? Gott selbst. Denn das ist das, was er hier schreibt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Ich verliere Gott, wenn ich mich auf eine Einheit stürze, meine Gemeinde auf eine Art und Weise, die nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Vor einiger Zeit kam ein Gast in unsere Gemeinde, hatte einige Gottesdienste besucht und einige Predigten gehört, und irgendwann hatte ich dann ein Gespräch mit ihm. Und dann hat er so leicht aufgebracht, hat er mir die Frage gestellt: Warum wird hier immer und immer wieder von Jesus, Jesus, Jesus gesprochen? Das hat ihn getriggert. Das konnte er irgendwie nicht abhaben. Aber Jesus ist doch eigentlich voll die löbliche Person. Ja, also wer hat so eine moralische Perfektion und hat der Welt Segen gebracht bis zum heutigen Tag? Sollte man doch eigentlich meinen, die Leute können gar nicht genug von ihm hören. Aber Jesus ist die Wahrheit in Person. Und diese Person konnte nicht damit umgehen, dass immer über Jesus, Jesus, Jesus gesprochen wird. Die Lehre des Christus ist das, was uns erfüllen muss und was unseren Schritt auch lenken soll. Denn wer in der Lehre des Christus bleibt, hat wen? Es heißt hier: Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Es ist wunderbar, wie Johannes hier fein hineinbringt: Vater, Sohn sind beides Gott. Ohne Jesus und ohne seine Wahrheit haben wir Gott nicht. Aber wir wollen Gott haben in unserem Leben. Die Gemeinde Jesu muss Gott haben. In ihrer DNA, in ihrem Miteinander muss es um Gott gehen. Denn Jesus ist der einzige Fels, der uns halten kann in den stürmischen Zeiten. Er ist unser Leben, er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Vergebung. Jesus ist das perfekte Opferlamm. Jesus ist unser Bruder, er ist unser Freund, er ist unser Herr, er ist unser König. Jesus ist unser Gott. Wir brauchen diesen Jesus, Jesus, Jesus. Nur bei ihm finden wir Freude, vollkommene Freude. Wir finden Ruhe für unsere Seele. Wir finden Frieden, was wir wirklich nötig haben. Denn in keinem anderen Namen ist Heil und Errettung zu finden, als alleine in diesem Namen. Bevor wir zum Schluss kommen, dürfen wir nicht übersehen, dass wir noch zwei Verse nicht gelesen haben. Denn dieser Brief, der von der Liebe zur Wahrheit nur so trieft, platziert mitten ins Zentrum des Briefes die notwendige Wahrheit der Liebe. Nicht nur Liebe zur Wahrheit, sondern auch die Wahrheit der Liebe. Und sehr kurz und prägnant, aber essentiell, sagt Johannes in den Versen 5 bis 6: Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Also, wenn wir den Brief aufmerksam lesen, heißt es zum einen, wir sollen in der Wahrheit wandeln. Unsere Lebensführung soll von Wahrheit geprägt sein. Aber nicht nur das. Johannes ist sehr, sehr wichtig. Wir wandeln auch in Liebe. Gemeindebau ist nur mit Wahrheit und Liebe möglich. Und ich glaube fest, dass Johannes weiß, deswegen ist ihm das wichtig, er weiß, dass wir Christen zum Stolz neigen, dass wir in Gefahr stehen, rechthaberisch unterwegs zu sein, dass wir uns profilieren wollen aufgrund unserer Erkenntnisse, nicht ohne Grund sagt Paulus, dass Erkenntnis aufbläht. In 1. Korinther 13 bringt er dann auch die Wahrheit der Liebe. Die brauchen wir, denn ohne Liebe sind wir einfach nur rechthaberische Bolzen, die alles niederhauen und niederknallen, was uns vor die Linse kommt. Also trotz aller Leidenschaft zur Klarheit und Wahrheit darf die Liebe nicht fehlen. Es darf überhaupt gar keine Frage sein, ob wir von Liebe angespornt sind und von Liebe motiviert sind. Darum sagt auch Paulus in Epheser 4, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Warum sagt er das? Weil wir Christen auch die Wahrheit reden können ohne Liebe. Deswegen sagt er das, weil wir auch zu etwas anderem imstande sind, auch wenn wir es uns vielleicht ungern eingestehen. Aber Wahrheit ohne Liebe macht Menschen kaputt. Wahrheit ohne Liebe zerstört Gemeinden. Und so mancher wahrheitsliebender Christ, dem es ja eigentlich nur um die Sache geht, kann mit der Wahrheit um sich herumschlagen und gar nicht merken, wie er einen nach dem nächsten verliert und niemand ihm mehr zuhören möchte. Nicht, weil die Wahrheit nicht angenommen werden möchte, sondern weil die Liebe fehlt. Und so hat mir ein Freund mal gesagt, Waldemar, ich möchte mit dir nicht mehr diskutieren. Das ist natürlich schon viele Jahre her, mindestens 30, 40 Jahre. Ich möchte mit dir nicht mehr diskutieren. Ich so, warum? Wir sprechen doch über Wahrheit. Ich möchte dir doch über die Wahrheiten von Gott erzählen. Hey Waldemar, selbst wenn es wahr ist, mit dir möchte ich nicht reden. Ich denke, was ist das für ein unwahrheitsliebender Mensch? Nee, er hat die Liebe bei mir vermisst, was ich später eingestehen musste, umkehren musste und um Entschuldigung bitten musste. Ich zitiere noch einmal Douglas Sean O'Donnell, der schreibt, in der Gemeinde müssen sich die Wahrheit und die Liebe die Hände reichen und gemeinsam voranschreiten. Denn wenn du nur die Wahrheit ohne Liebe oder die Liebe ohne die Wahrheit hast, hast du keine Gemeinde. Vielmehr ist die Gemeinde Christi ein Ort, an dem Wahrheit und Liebe wohnen und herrschen. Also regieren, das müssen bestimmende Faktoren sein, wenn wir Gemeinde bauen möchten. Und Johannes definiert, dass sich diese Liebe auf zwei Weisen zeigt. Er sagt, wir lieben einander und wir wandeln nach den Geboten Gottes. Also wir haben hier wieder verarbeitet das Doppelgebot der Liebe, was sich so oft wiederfindet in den neutestamentlichen Schriften. Das Doppelgebot der Liebe, dass wir in der horizontalen lieben, unsere Mitmenschen, und dass wir auch in die Vertikale lieben, dass wir Gott lieb haben und dass das, was er sagt, für uns wichtig und heilig ist. Und das ist wichtig für uns zu hören. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Wenn wir in Wahrheit lieben wollen, dass wir den anderen lieben und dass wir auch Gott lieben und nach seinen Geboten auch leben. Warum ist das wichtig? Wir sind wertschätzend, empathisch, aufnehmend, herzlich, mitfühlend und liebevoll mit jedermann. Und dieser aktive und liebevolle Einsatz für den Nächsten mündet aber nicht in eine beliebige Toleranz. Ich lasse dich einfach so, wie du bist und du lässt mich so, wie ich bin, weil wir uns einfach lieb haben und wir einfach auf der Horizontalen unterwegs sind. Die Gemeinde Jesu ist nicht nur auf der Horizontalen unterwegs, sondern ganz steil in die Vertikale. Wir haben das Ziel, miteinander auch in der Liebe zu Gott zu wachsen. Und deswegen ist das, was Gott sagt, das, was er uns an Gebote und auch an Lebensweisungen gibt, für uns nicht beliebig. Denn wenn ich dich liebe, dann möchte ich, dass wir gemeinsam den Herrn mehr lieb haben. Und wir spornen uns gegenseitig an, hier tiefer hineinzutauchen und von Gott zu lernen und einander so zu lieben, indem wir auch Gott miteinander mehr lieb haben. Und Johannes sagt in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 2, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Wenn ich dich liebe, dann ist mir nicht egal, auf welcher Spur du unterwegs bist. Wenn ich dich liebe, dann mache ich mir darüber Gedanken, auf welcher Spur du unterwegs bist. Und wenn du mich liebst, tust du es ebenso. So hat es Jesus gemacht. So war Jesus mit seinen Freunden unterwegs. Mein Gebet ist, dass diese Generation die Schönheit der Wahrheit Gottes wiederentdeckt und die Kirche und Gemeinde Gottes mutig aufsteht. Denn darin liegt das Geheimnis wahrer Einheit. Und Gott gebe uns dazu die Liebe zueinander und die Liebe auch zu ihm, die es braucht, um seine Gemeinde zu bauen.